Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das neue Coronavirus, das auf einem Markt in der Millionenstadt Wuhan in Zentralchina wohl zum ersten Mal auf Menschen übersprang, breitet sich allmählich weiter aus. Nach Japan und Thailand vermeldete heute auch Südkorea den ersten Patienten. In China wurden übers Wochenende 136 neue Fälle dokumentiert, sodass die Zahl der Infizierten jetzt über 200 liegt. Viele liegen mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Welche Gefahr von dem neuen Coronavirus ausgeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Lars Schade gesprochen, dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Meine erste Frage an ihn war, bislang gab es den chinesischen Behörden zufolge 3 Tote durch dieses neue Coronavirus. Wie stark wird die Zahl der Opfer noch steigen?
Ja, also da bitte ich Sie um Verständnis. Das ist ganz schwer zu sagen. Wir kennen das Virus knapp 3 Wochen jetzt. Also vor 3 Wochen war das Virus noch nicht bekannt, der Ausbruch noch nicht bekannt. Und wir sehen jetzt etwas über 200 Fälle, davon 3 Todesfälle. Das sind so in etwa 1,5%. Aber ein großer Unsicherheitsfaktor ist eben, hat man alle Fälle bisher erfasst? Es kommen ja im Laufe des Tages immer noch weitere dazu. Und eine ganz wichtige Frage ist eben auch, vermutlich gibt es Fälle oder gibt es Patienten, Personen, die sind infiziert, aber fallen als Fall gar nicht auf, weil sie so milde erkrankt sind oder gar nicht erkrankt sind. Mit so einer Population in der Bevölkerung müssen wir eben auch rechnen. Und das beeinflusst natürlich dann massiv letztendlich auch die Sterblichkeit. Also was wir jetzt sehen, das ist erst der Anfang. Das ist in gewisser Weise beruhigend, weil es nicht sehr viele Todesfälle gibt. Aber das kann sich in beide Richtungen natürlich noch entwickeln. Es können weniger prozentual gesehen Todesfälle werden, aber auch noch einige mehr.
Bei der SARS-Epidemie, die also auch auf ein Coronavirus zurückzuführen war, in den Jahren 2002 und 2003, da ist ja am Ende rund einer von 10 Menschen, die sich infiziert hatten, letztlich gestorben. Also Ihren bisherigen Erkenntnissen zufolge werden wir diese Mortalitätsrate wahrscheinlich nicht erreichen mit dem neuen Virus.
Im Moment spricht nichts dafür. Das muss ich in aller Vorsicht sagen, weil wie gesagt, noch werden die Fallzahlen steigen und es werden noch Fälle gesammelt. Aber das, was wir im Moment sehen, das spricht nicht für so eine hohe Mortalität.
Kommen wir nochmal zurück auf die Zahlen. Die chinesischen Behörden listen aktuell 217 Infizierte. Forscher des Imperial College London haben allerdings am Freitag schon auf Basis von Ausbreitungsmodellen geschätzt, dass die Fallzahlen rund 10-mal höher sein könnten, die realen. Für wie belastbar halten Sie denn beim Robert-Koch-Institut die Informationen, die aus China zu Ihnen vordringen?
Ja, zunächst muss man ja sagen, so eine Modellierung hat auch seine Unsicherheiten, das ist also auch nicht wirklich präzise. Und natürlich, in dem Modell sind letztendlich auch alle Fälle drin, die infiziert sind, aber mild verlaufen und die natürlich ganz schwer für die Behörden oder auch für die Ärzte ganz schwer letztendlich überhaupt zu identifizieren sind. Vor diesem Hintergrund denke ich eigentlich, dass die Fallidentifizierung in China eigentlich recht gut und zuverlässig läuft. Auch die Mitteilungen an die internationale Ebene, das machen die Chinesen zurzeit eigentlich sehr offen und transparent. Das ist vor 17 Jahren, als das SARS damals ausbrach, alles ganz anders gewesen. Also ich bin eigentlich im Moment mit der Informationspolitik, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, recht zufrieden. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man natürlich sagen.
Die SARS-Epidemie damals hat so rund 770 Menschen weltweit das Leben gekostet. Letztlich, gibt es denn heute schon Indizien, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden könnte?
Ja, es sieht so aus, als ob das im Einzelfall tatsächlich so sein kann. Es gibt sehr viele Fälle, die eben auf diesem sogenannten Wettmarkt sich vermutlich infiziert haben. Das ist ein Markt, bei dem lebende Tiere letztendlich verkauft werden oder frisch geschlachtete Tiere. Aber es gibt auch einige Fälle, die eben nicht auf diesem Markt waren und bei denen das Virus trotzdem bestätigt worden ist. Und hier gibt es jetzt wieder 2 Möglichkeiten. Entweder gibt es noch eine andere nichtmenschliche Quelle, die noch nicht identifiziert ist, oder aber, da einige von diesen Patienten wiederum auch Kontakt hatten mit Personen, die selbst eine Lungenentzündung hatten, sieht es so aus, als ob in einigen Fällen auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattgefunden hat. Vermutlich aber nicht sehr leicht, denn auf der anderen Seite hat man über 800 Personen, beobachtet man im Moment in China, die mit Kranken Kontakt hatten, die dieses Virus auch sicher hatten. Und von denen ist bisher keiner krank geworden und hat sich infiziert. Also da ist letztendlich zurzeit unsere Schlussfolgerung im Einzelfall von Mensch zu Mensch übertragbar, aber vermutlich nicht sehr leicht.
Die Barriere für die Mensch-zu-Mensch-Übertragung scheint also noch relativ hoch zu sein. Gretchenfrage ist ja bei solchen neuen Viren immer, wie schnell könnte sich das ändern, weil diese Viren mutieren ja und nichts ist in Stein gemeißelt.
Ja, das ist so. Also die Viren mutieren. Auf der anderen Seite weiß man aus der Erfahrung, dass die Coronaviren eben doch von Zeit zu Zeit vom Tier auf den Menschen überspringen können und sich dann auch nicht unbedingt beim Menschen als neuen Wirt sehr schnell weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch beim MERS-Coronavirus der Fall gewesen oder eben auch damals beim SARS-Virus. Also die Erfahrung spricht jetzt nicht dafür, dass das Virus sich beim Menschen sehr schnell anpasst und leichter übertragbar wird. Im Einzelfall muss man das natürlich beobachten, aber wenn man die Erfahrung mit ähnlichen Situationen heranzieht, dann spricht nicht sehr viel dafür.
Wenn wir das im Hinterkopf haben, was Sie gerade gesagt haben, also Mensch-zu-Mensch-Übertragung unwahrscheinlich, aber in seltenen Fällen wahrscheinlich doch schon passiert, reagieren die chinesischen Behörden angemessen auf die Bedrohung? Da ist ja gerade auch ein Neujahrsfest. Viele Millionen Menschen reisen quer durchs Land. Haben die alles im Griff in China?
Ja, also das, was wir jetzt im Moment an Informationen haben, da denke ich, dass die chinesischen Behörden doch angemessen reagieren. Eine wichtige Geschichte ist eben, dass die kranken Patienten auch tatsächlich isoliert werden, solange bis sie eben gesund sind, beziehungsweise kein Virus mehr ausscheiden. In Wuhan, dem großen Flughafen, den es dort in der Millionenstadt gibt, da werden auch sogenannte Exit-Screenings durchgeführt. Das heißt, Patienten, die dort ins Flugzeug steigen, die werden untersucht, ob sie eben Atemwegsinfektionen haben oder Fieber haben. Und das ist dann schon mal eine zusätzliche Sicherheit. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass durch die steigenden Fallzahlen, jetzt auch gerade über das Wochenende stark steigenden Fallzahlen, dass möglicherweise die Behörden jetzt auch bei anderen Patienten, die vielleicht schon im Krankenhaus lagen, jetzt nochmal gucken, ob die möglicherweise auch dieses neue Virus haben und dadurch die Fallzahlen auch sehr stark hochgehen. Weitergehende restriktive Maßnahmen würde ich aus wissenschaftlicher Sicht auch zurzeit eher nicht für gerechtfertigt halten. Also man muss letztendlich kranke Personen identifizieren und isolieren, die Kontakte suchen und beobachten, also Personalien feststellen, beobachten, ob die krank werden, an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten diese Exit-Screenings machen. Und das ist eigentlich das, was die chinesischen Behörden auch tun, neben der transparenten Berichterstattung.
Wie sieht's mit Entry-Screening aus? Ich frage deswegen, weil die USA am Freitag begonnen haben, auf drei Flughäfen, San Francisco, Los Angeles und New York, Flugpassagiere aus Wuhan bei der Einreise einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Also von der Wissenschaftlichkeit gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass dieses Entry-Screening tatsächlich wirksam ist. Da gibt es diverse Untersuchungen zu, es ist auch gemacht worden in diversen Szenarien, ob das jetzt Atemwegserkrankung oder Ebola war. Und die einhellige Meinung der Wissenschaft ist, das bringt eigentlich nichts. Der Hauptpunkt, warum das so ist, ist, dass letztendlich Krankheiten eine Inkubationszeit haben, also eine Zeit, in der Personen das Virus oder den Erreger in sich tragen, aber nicht symptomatisch sind. Und in dieser Inkubationsphase bringt eben das Entry-Screening erstmal nichts auf Symptome oder auch auf Fieber. Und die Tatsache, dass man einzelne Fälle tatsächlich so identifiziert, heißt eben nicht, dass man nicht andere und möglicherweise die Mehrheit der Fälle nicht identifiziert.
Das heißt aber nach dem, was Sie sagen, auch es wäre jetzt wenig zielführend, auch in Frankfurt über solche Maßnahmen nachzudenken.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das so. Das Entry-Screening ist nach allem, was wir wissen, und nach allen Evaluierungen nicht wirksam. Hinzu kommt in diesem konkreten Fall ja noch, dass es aus Wuhan keine Direktflüge nach Deutschland gibt, dass man eigentlich auch dann gar nicht genau wüsste, wo man eigentlich dieses Screening machen sollte. Und nach dem Umsteigen ist das Verteilungsmuster der Fluggäste dann schon so komplex, dass man an sehr vielen Flughäfen so ein Screening einführen müsste. Das ist dann natürlich auch praktisch recht schwierig.
Informationen und Einschätzungen waren das zur Ausbreitung des neuen Coronavirus und was man dagegen tun kann oder könnte von Lars Schade, dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts in Berlin.